This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Schon immer wurden Chirurgen durch ihren Militärdienst geprägt und in ihrem chirurgischen Handeln beeinflusst. Im antiken Schrifttum wird über die Erfahrungen von Ärzten auf dem Schlachtfeld berichtet, wenngleich es um das Überleben verwundeter Krieger nicht gut bestellt war, da deren Versorgung erst am Ende einer Schlacht stattfinden konnte. Dies änderte sich auch im Mittelalter nicht wesentlich, wenn Wundärzte und Bader sich dem Schicksal der Verwundeten annahmen. Mit der Entwicklung moderner Waffen, die auf größere Entfernung ihre Wirkung entfalteten, begannen sich Sanitäter bereits während der laufenden Kampfhandlungen um verwundete Kameraden zu kümmern. Alleine schon, um durch deren Schreie nicht den Rest der Truppe zu demoralisieren. Als Begründer eines modernen Humanitärsanitätsdienstes gilt der französische Chirurg Dominique Jean-Larry. Er lebte von 1766 bis 1842. Seine Erkenntnisse gewann er durch die Teilnahme in unzähligen Schlachten im Dienste der napoleonischen Armee. Larry erkannte die Notwendigkeit eines unmittelbaren Handelns, um das Überleben eines schwer verwundeten Soldaten zu sichern. Mit seinen von Pferden gezogenen fliegenden Lazaretten schuf er hochmobile Behandlungseinrichtungen, mit denen eine chirurgische Versorgung direkt auf dem Schlachtfeld möglich war. In einem Zeitalter ohne Anästhesie und Antibiotika kam es bei Operationen auf eine schnelle und vor allem präzise Operationstechnik an. Larry perfektionierte die Technik der Gliedmaßenamputation, die er innerhalb von wenigen Minuten durchführen konnte. Jeder Krieg erfordert stets die Versorgung der eigenen Männer. Schnelles Handeln ist erforderlich und rettet so Leben. In der letzten Folge History Wissen ging es über das dunkle Kapitel der Medizin am Beispiel des Lagerarztes Josef Mengele. Heute widme ich mich den Ärzten an der Front und deren Aufgaben, ihren Erlebnissen sowie ihren chirurgischen Fähigkeiten und sie mussten somit ihren ganz eigenen Kampf kämpfen. Den Kampf gegen das Sterben. July 20, 1943. Donnerstag. Die Sonne scheint wieder. In der Früh Artilleriefeuer. Gegen 11 Uhr schießt ein Russenpanzer ständig in unserem Verbandsplatz herum. Mittags ziemlich lebhaftes Artilleriefeuer. Nachmittags regnet es. Der Russenpanzer greift gegen Abend wieder an. Schwerer Artilleriebeschuss. Einige Tote und Verwundete. 23. Juli 1943. Freitag. 16:30 Uhr Verbandszeug geholt. Gefrühstückt. Gegen Mittag wieder mit dem Verbandszeug nach vorn. Der Russe schießt in einem Fort mit Artillerie und Granatwerfern. Da sitzt man nun in einem Deckungsloch und wartet. Auf was? Die Sonne scheint wieder und trotzdem ist man sehr müde. Das Feuer wird immer stärker. Abends wieder in den Wald zurück. Endlich mal wieder geschlafen. 1. August 1943. Sonntag. Im Kalender steht Sonntag. Sonst wüsste man es nicht. Ein Tag ist wie der andere. Monotonie ist etwas Schlimmes. Wenn man irgendwas machen will, hat man das Gefühl, als lege sich eine bleischwere Hand auf einen nieder, um das zu verhindern. Nachmittags beim Tross. Vorne beginnt eine große Schießerei. Noch viele Verwundete bis in die Nacht hinein. Gegen 23 Uhr niedergelegt. 16. August 1943. Montag. Schlag 8 Uhr. Beginnt ein mörderisches Trommelfeuer auf die Stellungen und den Wald. Schwerste Kaliber. Die Bunker schwanken. Beim Nachbarbataillon ist der Russe durch. Auch unsere Kompanien werden überrannt und sammeln sich in der Gegend zur Auffangstellung. Gegen 10 Uhr ist der Weg aus dem Wald versperrt. Gegen 13 Uhr wird es kritisch. Wir sind praktisch eingeschlossen und bilden einen Igel. Wir bekommen immer wieder von den verschiedenen Seiten des Waldes Feuer. Wieder Verwundete. Viele russische Schlachtflieger. Gegen 20 Uhr absetzen über die freie Fläche und Rollbahn zum gegenüberliegenden Waldrand. Diese Tagebucheinträge stammen aus der Hand meines Großvaters. Als junger Mann, der gerade erst im August sein Studium in München abgeschlossen hatte, kam er im Frühherbst an die Ostfront. Dort erlebt er hautnah mit, welche Seiten der Krieg wirklich hervorruft. Ohne große Erfahrungen musste er direkt Verantwortung für seine Kameraden und seine Männer übernehmen und stand selbst auch in der vorderen Front. Seine Einheit sollte unter dem Decknamen Operation Wintergewitter die eingekesselte 6. Armee aus Stalingrad befreien. Ein Himmelfahrtskommando, das glücklicherweise nicht in die Tat umgesetzt wurde. Diese Entscheidung hat meinem Großvater höchstwahrscheinlich das Leben gerettet. Dass man als Frontarzt auch stets um sein eigenes Leben fürchten muss, zeigt auch der Blick auf die verwundeten Abzeichen meines Großvaters. Einmal ein Granatsplitter, der ihn in den Oberschenkel trifft und diesen wochenlang eitern lässt, sowie nur ein paar Wochen später ein weiterer Granatsplitter im Rücken, den er Zeit seines Lebens mit sich trägt. Auszug aus dem Buch Die dringliche Kriegschirurgie, die sich vor allem an Ärzte wendet. Vorwort: Dieses Taschenbuch der dringlichen Kriegschirurgie ist für die Berufskameraden bestimmt, welche in der Front chirurgisch tätig sein müssen, aber keine Fachärzte für Chirurgie sind. Es umfasst die wichtigsten chirurgischen Maßnahmen, die sofort oder bei der Unmöglichkeit eines Abtransportes innerhalb der ersten Tage nach der Verletzung in Frage kommen. Die Nachbehandlung, die Behandlung der Spätkomplikationen und die rein fachärztlichen Fragen gehören nicht in den Rahmen dieser Bearbeitung. Ebenso nicht sämtliche Maßnahmen, welche in das Arbeitsgebiet der hinter der Front tätigen Fachärzte fallen, sowie die allgemeinen Grundlagen der Ersten Hilfe, zum Beispiel die gebräuchlichen Verbände und Verwundetentransporte. Ein kurzer Einblick in das Inhaltsverzeichnis. Hier geht es vor allem um Schmerzbetäubung, zum Beispiel Narkose, schmerzstillende Mittel, um Blutstillung, Blutersatz, Hautschädigungen, die erste Wundbehandlung, beispielsweise Ermittlung der Art der Schussverletzung, spezielle Wundbehandlung, Nervenverletzungen, Sehnenverletzungen, Knochenverletzungen, Gelenkverletzungen, Ohnmacht, Schock, Kollaps, Hirnerschütterung, Hirnquetschung, Hirndruck, Kriegsverletzungen des Kopfes, wie des Schädeldachs, der Hirnhaut oder Schädelbasisbrüche, Kriegsverletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks, Kriegsverletzungen der Ohren, der Augen, der Nase, des Halses, der Brust, der Lunge, des Herzens, des Brust-Bauchfellraums, zum Beispiel das Zwerchfell, Kriegsverletzungen des Bauches und des Urogenitalsystems, einschließlich des Rektums. Die Kriegschirurgie im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg finden Chirurgen durch den Einsatz speziell stereoskopischer Aufnahmen mittels Röntgengentechnik eine enorme Unterstützung bei der Untersuchung von Bauchschussverletzungen. Weiterer Erfolg werden bei der Gewinnung von Gasödem und eines Tetanusserums zur prophylaktischen Einspritzung unmittelbar nach Verwundung erzielt. Erfindung und Einführung des Stahlhelms vermindern in erheblichem Ausmaß die Gefahr der Schädelschüsse. Chirurgen bedienen sich der Anwendung zahlreicher Schienen und Schienenverbände und führen neue Operationsmethoden auf dem Gebiet der Nervennaht und der Versteifung wichtiger Gelenke ein. Man entwickelt ferner Gesichtsplastiken und Prothesenersätze für abgesetzte Gliedmaßen. Im Zweiten Weltkrieg werden Kampfmittel mit deutlich stärkerer Wirkung entwickelt. Gegen Kriegsende treten in verstärktem Maße stumpfe Verletzungen auf, die durch den Luftdruck immer größer und stärker werdender Bomben und durch Bombenteppiche verursacht werden. Weitere neuartige Verletzungen, mit welchen sich Chirurgen vorher wohl nur selten konfrontiert sehen, sind zum Beispiel Panzerquetschverletzungen. Die ärztliche Ausbildung im Zweiten Weltkrieg sah ab April 1939 eine Verkürzung der Studienzeit auf nur 10 Semester vor. Ferner fand eine fortschreitende Militarisierung des Lehrangebots statt. Wehrmachtsangehörige mussten sich für die Dauer des Krieges einer Operationspflicht unterziehen, wobei bei Nichtbefolgung Gefängnis oder sogar der Tod drohten. Studium und Ausbildung der Ärzte. Das Studium war aufs Militär ausgerichtet. So gab es beispielsweise Ausbildungsfächer wie Wehrmedizin, Wehrchirurgie, Pathologie, Psychiatrie, Chemie, Toxikologie, Pharmakologie und Wehrhygiene. Das Pflichtprogramm der Medizinstudenten wurde ab diesem Zeitpunkt durch die Fächer Luftfahrtmedizin, Rassenhygiene, Eugenetik und Kampfgaskunde ergänzt. Neben der Verkürzung der Studienzeit auf 10 Semester verlangte die Studienordnung, die am 1. April 1939 in Kraft trat, weitere Neuerungen, wie zum Beispiel die Abschaffung des praktischen Jahres, dafür eine 6-monatige Formulatur und weiterhin einen 6-monatigen Krankenpflegedienst vor Studienbeginn. Wehrfähige Männer konnten diesen Krankenpflegedienst während des Grundwehrdienstes im Sanitätsdienst der Wehrmacht ableisten. Außerdem erhielten Leistungsbewertungen in den klinischen Hauptfächern durch Anhebung der Noten ein besonderes aktivierendes Gewicht. Während des Studiums mussten die Medizinstudenten Luftschutzdienste übernehmen. Der Unterrichtsbetrieb wurde auf Trimester umgestellt, um auf diese Weise eine Beschleunigung der Ausbildung und somit einen möglichst frühzeitigen Studienabschluss zu erzielen. Die Erstversorgung der Verwundeten. Für den Fall der Verwundung des Soldaten sehen spezielle Richtlinien eine Verteilung der chirurgischen Maßnahmen auf verschiedenen Sanitätseinrichtungen vor. Bei der ersten Station, dem sogenannten Verwundeten-Nest, erfolgt die erste Hilfe. Dort wird ein erster Wundverband, wenn nötig, eine Extensionstransportschiene und ein Druckverband angelegt und eine erste Transportfähigkeit hergestellt. In der Wehrmacht ist es gängige Praxis, dass Truppenärzte auch in vorderster Front eingesetzt werden. Die erste Versorgung der Verwundeten muss somit unter feindlichem Beschuss stattfinden. Der Einsatz der Ärzte in Frontnähe ist charakteristisch für das deutsche Heer und wird psychologisch begründet. Die Truppe sieht sich so besser versorgt, wenn sie die Ärzte in der Nähe weiß. Die zweite Station ist die sogenannte ärztliche Durchgangsstation. Hier wird die Transportfähigkeit hergestellt. Es geht um Schmerzlinderung, Schockbekämpfung, Infektionsvorbeugung, das Anlegen eines Druckverbandes, die vorläufige Blutstillung, Blutleere, Blutersatzflüssigkeit, Katheterabgabe oder Blasenpunktionen werden hier durchgeführt. Bei der dritten Station, dem Hauptverbandsplatz, werden wenn nötig bereits Operationen durchgeführt. Beispielsweise Notamputationen, die endgültige Blutstillung, Gabe von Blutersatzflüssigkeiten oder die operative Versorgung nicht transportfähiger wird durchgeführt. In der vierten Station, dem Feldlazarett, werden dringende Fälle mit notfalls nur kurzer Ruhezeit versorgt. Die chirurgische Wundbehandlung kommt dort zum Einsatz. Ferner werden im Feldlazarett bereits Schädeltrümmerschüsse, Brustschüsse, Bauchschüsse, eventuell auch Gelenkschüsse, schwere Knochen- und Weichteilschüsse sowie Gefäßschüsse behandelt. Im Kriegslazarett, der fünften Station, findet dann die chirurgische Versorgung der weniger dringenden Fälle mit langer Ruhezeit statt. An dieser Stelle können Hirn-, Kiefer- und Steckschüsse in dafür vorgesehenen Fachabteilungen versorgt werden. Außerdem erfolgt dort die Behandlung von Augen- und Ohrenhirnschüssen, von Gelenkschüssen, eventuell wieder von Weichteil- und Knochenschüssen und schließlich die Behandlung aller bis zu dieser Station noch nicht versorgten Verwundeten. Der Verwundetentransport. In Russland stellt der Verwundetentransport wegen des raschen Vormarsches bis 1942 und der außerordentlichen Geländeschwierigkeiten sanitätstaktisch das schwierigste Problem dar. Für eine durchschnittliche Transportstrecke von etwa 50 Kilometern werden oft 5 bis 8 Stunden benötigt. Sankerwagen bleiben oft die ganze Nacht über im Schlamm stecken. Außerdem sind sie oft Hitze, Staub oder Kälte ausgesetzt. Erschütterungen und Dauerschaukelbewegungen sind eine zusätzliche Schadensquelle für die Verletzten. Ebenso schwierig sind die primitiven Verhältnisse des Operationsbetriebes. Es wird gesagt, dass Chirurgen und Ärzte allgemein sehr froh darüber waren, wenn sie überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten. Das Sanitätswesen des Feldheeres verfügt über eine spezielle Organisation für die Verwundetenversorgung. Auf der militärischen Ebene des Bataillons wirkt der Truppenarzt. Ihm vorgesetzt arbeitet der Divisionsarzt, der wiederum Untergebener des Korpsarztes ist. Als Vorgesetzter des Korpsarztes fungiert der Armeearzt. Auf nächster übergeordneter Ebene tut der Heeresgruppenarzt seinen Dienst. Dessen Vorgesetzter ist der Heeresarzt. An der Spitze des Sanitätsdienstes steht schließlich der Heeressanitätsinspekteur. Jeder kleine Verband arbeitet mit einem Truppenarzt und Sanitäterpersonal. Somit kann die erste ärztliche Hilfe auf dem unmittelbar hinter der Front gelegenen Truppenverbandsplatz erfolgen oder bereits im Verwundetennest, einem Ort im Gelände, an dem mehrere Verwundete gesammelt und versorgt werden. Die Sanitätskompanie muss zahlreiche Aufgaben erfüllen und wird durch den Einsatz von motorisierten Chirurgengruppen unterstützt. Sie besteht zumeist aus der Gruppe Führer und drei Zügen. Der erste Zug, der Krankenträgerzug, unterstützt die Sanitätsdienstgrade und Hilfskrankenträger der Truppe beim Absuchen des Gefechtsfeldes nach Verwundeten und bringt diese möglichst mit Sanitätskraftfahrzeugen oder mit Tragen zum Hauptverbandsplatz, der vom zweiten Zug, dem Hauptverbandsplatzzug, errichtet wird. Der Hauptverbandsplatz wird nach Möglichkeit an geschützten Orten, etwa 4 bis 8 Kilometer hinter der Front, in Zelten oder auch in festen Gebäuden eingerichtet. Dort kann eine erste fachärztliche chirurgische Untersuchung durchgeführt werden. Ein dritter Zug, der Ergänzungszug, stellt eine personelle Unterstützung für die ersten beiden Züge dar und errichtet den leicht verwundeten Sammelplatz. Erster und dritter Zug sind bei der Panzerdivision im Aufbau flexibler als bei der Infanteriedivision. Die Panzerdivisionen haben unter anderem eigene Chirurgengruppen und sind in der Lage, bei schnellen, weiträumigen Kämpfen zwei selbstständige, vorgeschobene Hauptverbandsplätze zu errichten. Ursprünglich liegt der Schwerpunkt der Verwundetenversorgung bei der Division im Feldlazarett, das mindestens 25 bis 30 Kilometer hinter der Hauptkampflinie eingerichtet wird. Die SS beispielsweise besitzt ein eigenes Sanitätswesen, das sich deutlich von dem der Wehrmacht unterscheidet. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zog die Wehrmacht Fachärzte aller Richtungen zum Heeresdienst heran. Diese Ärzte, die Armee, Heeresgruppen und Wehrkreisärzten zugewiesen werden, nennt man beratende Ärzte. Koordination und Vertretung der Fachgruppen übernimmt der jeweilige beratende Arzt beim Heeressanitätsinspekteur. Schon im Ersten Weltkrieg wandte man dieses beratende System an. Zu jener Zeit arbeiteten bei jeder Armee und jedem Korps ein Chirurg, ein Internist, ein Pathologe und ein Hygieniker. Vertreter weiterer Fachrichtungen setzt man dagegen erst in frontfernen Gebieten ein. Im Zweiten Weltkrieg stehen die beratenden Ärzte in größerer Anzahl zur Verfügung. Jedem Armeearzt sind nun 3 beratende Chirurgen, 1 beratender Internist, 1 beratender Hygieniker, 1 beratender Neurologe und 1 beratender Pathologe zur Seite gestellt. Während des Zweiten Weltkriegs sind jeder Sanitätsstation, jedem Feld- und Kriegslazarett ein Zahnarzt zugeteilt. Im Bereich einer Armee wird sogar meist eine Station für Kieferverletzungen eingerichtet. Ein Zahnarzt aus Danzig, wo im Zweiten Weltkrieg die ersten Kämpfe zwischen Deutschen und Polen stattfanden, schildert seine ersten Kriegseindrücke mit Verwundeten so. Zitat: Die Chirurgen haben alle Hände voll zu tun. Also hilft dir selbst, dann denen. Und ich habe geschient, verbunden, versorgt. Erzähle ich ein alter Feldchirurg. Ich sehe sie noch. 3 Mann. Ein Matrose vom Sturm auf die Westerplatte, mit 2 Gesichtsschüssen bedacht. Komplizierte Unterkieferfraktur. Ein Hilfspolizeimann. Schuss durch beide horizontalen Äste und den Zungenboden. Schwerste Defektfraktur mit stärkster Dislokation. 4 Frakturen im Unterkiefer. Ferdinand Sauerbruch gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Chirurgen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Berühmt wird er durch seine Forschungen auf dem Gebiet der Brustraumchirurgie. Überdies entwickelt Sauerbruch eine Armprothese, den sogenannten Sauerbrucharm, der für die zahlreichen Kriegsversehrten des Ersten Weltkriegs angefertigt wird. Sauerbruch wird am 3. Juli 1875 geboren. Sein Vater Ferdinand ist technischer Leiter einer kleinen Tuchweberei. 1877. Sauerbruchs Vater stirbt sehr früh an Tuberkulose. Nach seinem Tod finden die Mutter Helene Hammerschmidt und Ferdinand Sauerbruch beim Großvater Friedrich Hammerschmidt in Elberfeld ein neues Heim. Der Großvater betreibt dort eine Schuhmacherei. In Elberfeld besucht Sauerbruch 4 Jahre die Volksschule und wechselt anschließend auf das humanistische Gymnasium. Betroffen vom Tod des Großvaters muss Sauerbruch eine Klasse wiederholen und besteht erst mit 20 Jahren die Reifeprüfung. 1895 bis 1901. Er macht sein Abitur am Realgymnasium in Elberfeld. Anschließend beginnt Sauerbruch ein Studium der Naturwissenschaft an der Universität Marburg. Für die Zulassung zum Medizinstudium holt Sauerbruch 1896 die Gregum-Prüfung am Gymnasium in Mülheim an der Ruhr nach. Nach kurzer Studienzeit in Marburg immatrikuliert sich Sauerbruch an der Uni in Leipzig. Sein Lehrer, der Anatom Wilhelm Hiss, rät ihm zum Studienaufenthalt in Jena. Nach kurzer Zeit kehrt Sauerbruch aber wieder nach Leipzig zurück und legt dort 1901 sein Staatsexamen ab. 1902. Sauerbruch promoviert an der Universität Marburg. Da die finanzielle Situation durch den Tod des Großvaters sehr angespannt ist, kann der angehende Arzt seine weitere Ausbildung nicht in Universitätsinstituten wie damals üblich als unbezahltes mehrjähriges Volontariat absolvieren. Sauerbruch wird Assistent in kleineren Krankenhäusern. Zunächst am Hessischen Diakonissenhaus in Kassel und später am Krankenhaus der Stadt Erfurt, wo seine erste wissenschaftliche Arbeit über stumpfe Bauchverletzungen entsteht. 1903. Sauerbruch beschäftigt sich mit der pathologischen Anatomie im Pathologischen Institut des Krankenhauses in Berlin-Moabit unter Professor Theodor Langhans. Im Oktober tritt er als Assistenzarzt in die Breslauer Chirurgische Universitätsklinik bei Johann von Mikulitsch ein. Angeregt durch Mikulitsch entwickelt Sauerbruch bereits als Assistenzarzt eine Technik für die Thoraxoperation in Unterdruckkammern, die der Brustraumchirurgie neue Möglichkeiten eröffnet. Auf diese Weise können erstmals Eingriffe am offenen Brustkorb durchgeführt werden, ohne dass ein sogenannter Pneumothorax befürchtet werden muss. 1905. Nach dem Tod seines Lehrers Mikulitsch wechselt Sauerbruch als Assistenzarzt im Herbst an das Universitätsklinikum in Greifswald zu Professor Paul Leopold Friedrich. Hier erforscht er weitere Anwendungsmöglichkeiten des Druckdifferenzverfahrens. 1907. 6. Juni. Nach der Berufung Professors Friedrichs nach Marburg folgt ihm Sauerbruch und wird unter der Leitung Friedrichs Oberarzt. 1908. Am 3. Januar heiratet er Adeline Schulz. Diese ist die Tochter des damals bekannten Greifswalder Pharmakologen Hugo Schulz. 1910. Am 6. Januar wird sein Sohn Hans geboren. 15. Oktober. Berufung zum ordentlichen Professor der Chirurgie an der Hochschule Zürich und zum Direktor der Chirurgischen Klinik und Poliklinik des Kantonsspitals in Zürich. Dort tritt Sauerbruch die Nachfolge von Rudolf Ulrich Krönlein an. Er verfolgt weiterhin den Ausbau der chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose sowie der Thoraxchirurgie. 1911. Am 31. August wird sein zweiter Sohn Friedrich geboren. In Zürich erscheint die erste Auflage zur Chirurgie der Brustorgane mit dem Titel Technik der Thoraxchirurgie. Am 5. Juni 1913 wird sein dritter Sohn Peter geboren. 1914. Der deutsch-national eingestellte Sauerbruch wird von der Kriegsbegeisterung erfasst. Obwohl er keine Mobilmachungsanordnung erhält, lässt er sich von den Schweizer Behörden auf unbestimmte Zeit beurlauben und meldet sich als Kriegsfreiwilliger bei der deutschen Gesandtschaft in Bern. Daraufhin wird er zum beratenden Chirurg des 15. Armeekorps in Straßburg befördert. Bereits im August 1914 nimmt er seine Tätigkeit auf und wird anfänglich in den Vogesen und später in Ypern eingesetzt. 1915. Zurück in Zürich stellt sich Sauerbruch während des Sommersemesterferien erneut der deutschen Armee zur Verfügung. Diesmal wird ihm die Leitung des Reservelazaretts an der Chirurgischen Universitätsklinik in Greifswald übertragen, in dem zahlreiche Amputationen durchgeführt werden. 1916. Sauerbruch kehrt in die Schweiz zurück und übernimmt die gleichzeitige Übernahme des Vereinslazaretts in Singen und an der Schweizer Grenze. Mit Unterstützung des Sanitätsamtes des 14. Korps in Karlsruhe wird ihm das Lazarett unter Chefarzt Alfred Stadler zugewiesen. Der Krieg konfrontiert Sauerbruch mit der ungeheuren Zahl an Amputierten. Somit konstruiert er den sogenannten Sauerbrucharm, auch willkürlich bewegbare künstliche Hand genannt. Das ist eine Prothese, die direkt in den Körper implementiert wird. Im selben Jahr erscheint unter Mitwirkung von Stadler sein Buch »Die willkürlich bewegbare künstliche Hand – Eine Anleitung für Chirurgen und Techniker«. Am 27. April 1917 wird seine erste Tochter Marie-Helene, auch Marilyn genannt, geboren. 1918. Sauerbruch wird nach München berufen und übernimmt dort die Leitung der Chirurgischen Universitätsklinik. 1919. Die zweite Auflage von Technik der Thoraxchirurgie erscheint. Diese Arbeit wird zu seinem Standardwerk. Die Nachfrage nach Sauerbruchs Armprothesen wird immer größer und größer. Es gelingt ihm, die finanzielle Unterstützung der Firma Brown Bovary zu gewinnen und damit die deutsche Ersatzgliederschaft Sauerbruch GmbH mit dem Ziel zu gründen, eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Amputierten zu gewährleisten. 1920. Sein erstes Zusammentreffen mit Adolf Hitler. Sauerbruch verkehrt zu dieser Zeit in national-konservativen Kreisen. 1923, November. Nach dem blutigen Ausgang des Putsches von Hitler und Erich Ludendorff gegen die bayerische Regierung werden die Verletzten unter Sauerbruchs Leitung behandelt. Dem verletzten und geflüchteten Hitler schickt er einen Assistenzarzt. 1927 und 28. Ruf an die Berliner Charité als Ordinarius in der zweiten chirurgischen Klinik, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1949 leitet. Seine Antrittsvorlesung erfolgt im November 27. Mit seiner Frau Adeline bezieht er in Berlin ein Haus in der Koblangstraße 1 am Wannsee und unterhält zusammen mit seinem Sohn Hans zu seinem neuen Nachbarn Max Liebermann eine freundschaftliche Beziehung. Liebermann porträtiert Sauerbruch im Jahr 1932. 1933. Sauerbruch wird Mitglied der seit 1863 bestehenden Berliner Mittwochsgesellschaft, der bis zu 16 Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kulturbetrieb, Regierung und Verwaltung angehören. Die Mitglieder haben verschiedene politische Standpunkte. Einige werden starke Befürworter des NS-Regimes, andere strikte Gegner. Sauerbruch steht bezüglich der Wiederherstellung der Einigkeit und Größe Deutschlands hinter der NS-Regierung. Sauerbruch nutzt seine Stellung, um sich für nationalsozialistische Repressionen ausgesetzten Menschen zu engagieren. So händigt er wiederholt Empfehlungsschreiben für nicht-arische Ärzte an Kollegen im Ausland aus, bis diese Praxis für ihn gefährlich wird. In mehreren nationalen Reden für den Reichsrundfunk in den 30er Jahren bekennt sich Sauerbruch zum NS-Regime. In allen darin enthaltenen Äußerungen setzt er Hoffnungen in die NS-Herrschaft, das Deutsche Reich zu einigen und zu stärken und erfüllt so die Erwartungen der nationalsozialistischen Machthaber. 1937. Sauerbruch wird in den Reichsforschungsrat als Leiter für den Bereich Medizin berufen und erlangt damit Einfluss auf die Forschungsförderung. Die Versuche bewegen sich hauptsächlich im Bereich üblicher medizinischer Forschungen. Ab 1941 fördert der Rat aber Menschenversuche in Kriegsgefangenen und Konzentrationslagern. Sauerbruch genehmigt diese Experimente, wohl ohne dass sich aus den Anträgen und Berichten des Rats der menschenverachtende Charakter ergibt. Im Mai 1943 erfährt er jedoch bei einem Vortrag auf einer Tagung der beratenden Fachärzte an der Militärärztlichen Akademie Berlin nachweislich von den Menschenversuchen der SS-Ärzte Karl Gebhardt und Fritz Fischer und deren Sulfonamid-Forschungen an KZ-Häftlingen. Unter dem Vorwand der Kriegsnotwendigkeit wird der Vortrag sowohl von Sauerbruch als auch von allen Anwesenden kritiklos hingenommen. September. Sauerbruch erhält gemeinsam mit dem Chirurgen August Bier den von Hitler gestifteten Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg. Im Jahr 1938 lässt er sich von seiner Ehefrau Adeline scheiden. 1939. Sauerbruch wird zum beratenden Arzt des Heeres im 3. Wehrkreise in Berlin. Sauerbruch lebt mit seiner zweiten Ehefrau, der Ärztin Margot Großmann, in der Hertha-Straße 11 in Berlin-Grunewald. 1942. Am 27. Mai erfolgt das Attentat auf Reinhard Heydrich. Heinrich Himmler sendet seinen persönlichen Leibarzt und ehemaligen Sauerbruch-Schüler Karl Gebhardt nach Prag. Auch Hitlers Leibarzt Theo Morell und Sauerbruch bieten ihre Hilfe an. Die wird jedoch abgelehnt. Am 1. Juli wird Sauerbruch zum Generalarzt befördert und unternimmt Inspektionsreisen durch Frankreich und den Kaukasus. 1944. Nach dem Attentat auf Hitler wird Sauerbruch vom Chef der Sicherheitspolizei Ernst Kaltenbrunner der Mitverschwörung verdächtigt und verhört. Sauerbruch weiß von Umsturzplänen. Einer Inhaftierung oder gar einer Hinrichtung entgeht er jedoch. Auch Sauerbruchs Sohn Peter, der mit Klaus Schenk Graf von Stauffenberg befreundet ist, gerät in den Fokus der Ermittlungen. Sauerbruch kann seine privilegierte Stellung bis Kriegsende bewahren. Als die Rote Armee der Reichshauptstadt näher rückt, zieht Sauerbruch mit seiner Frau in den Operationsbunker der Charité. 1945, Mai. Sauerbruch operiert bis zur Kapitulation Verletzte. Es erfolgt die Ernennung zum Leiter der Abteilung Gesundheitswesen für die gesamte Stadt Berlin durch die sowjetischen Besatzungsbehörden. Im Oktober wird Sauerbruch wegen der Annahme von Ehrungen und politischer Tätigkeit zur NS-Zeit aus diesem Amt wieder entlassen. Es machen sich bereits kurz nach Kriegsende Anzeichen einer Zerebralsklerose der Gehirnfäße bemerkbar. Er arbeitet dennoch als Chirurg weiter. Sauerbruch einigt sich mit einem Verlag auf die Veröffentlichung seiner Autobiografie. 1949. Trotz seiner fortgeschrittenen Demenzerkrankung ist Sauerbruch bis zu seinem Tod weiterhin als behandelnder und beratender Chirurg in der Privatklinik bei Dr. Julius Jungblut tätig. 1951. 2. März. Sauerbruch stirbt im Berliner U-Bahn-Krankenhaus nach einem Schlaganfall. November. Unter dem Titel »Das war mein Leben« erscheint beim Kindler und Schiermeier Verlag Sauerbruchs vermeintliche Autobiografie. Verfasst wird sie vom Journalisten Hans Rudolf Berndorf. Sauerbruch ist seiner Demenzerkrankung nicht in der Lage gewesen, an seinen Erinnerungen zu arbeiten oder Fragen zu seinem Leben zu beantworten. Insgesamt kann man sagen, dass Ärzte an der Front und im Krieg ihren ganz eigenen Kampf führen. Sie erleben den Kummer, das Leid, aber auch den Tod aus erster Hand mit. Die Medizin hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Noch immer stehen die Ärzte unter dem hippokratischen Eid, mit deren Wortlaut ich gerne diese Folge abschließen möchte. Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten oder meines Patienten wird mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. Wenn dir diese Folge Wunderwissen Weltkrieg gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Gerne kannst du den Podcast auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Wenn du noch mehr über den Podcast, meine Recherche sowie meine Interviewgäste erfahren möchtest, dann kannst du gerne meinem Instagram- oder WhatsApp-Kanal folgen. Diese heißen genauso wie der Podcast. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.